Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen
Jan, hallo.
Oh, mit mir, dem Dom.
Hallo.
Ja, hallo Jan.
Hallo Dom.
Genau, ich ignoriere dich einfach mit deinem Quatsch.
Das ist gut.
Das ist gut. Ich ignoriere dich
das jetzt eine Stunde. Das ist auch besser so, prinzipiell.
Ja,
ich kannst einfach mein Mikro ausstöpseln auch.
Ja, ich bin gerade mega glücklich. Ich habe gerade eine komplette Pizza gegessen mit Jalapenos und Oliven. Und ich glaube, das steigt mir heute noch zu Kopf.
Ja, glaubst du, Cholesterin ballert jetzt?
Ich weiß nicht, hat er zu viel Cholesterin? Nur
ich habe keine Ahnung.
Ich weiß auch
dafür
nicht.
Müsste ich Ahnung von Ernährung haben, was ich offensichtlich nicht tue.
Nee.
Sonst sähe ich anders aus.
Ja, der Käse hat halt Cholesterin, ne? Wegen dem Fett, aber ach, ich weiß es nicht.
Naja. Ich dachte, Cholesterin ist quasi. Ja, bevor ich jetzt irgendwie Scheiße erzähle, halt,
ja,
aber die.
Ja, lass mal einfach sein. Genau.
So, das ist noch nicht mal Halbwissen, das ist so gefährliches Viertelwissen.
Gar kein Wissen, ne?
Ja. Also ich habe die Begriffe schon mal gehört.
Ja. In der Man's Health. Ja.
Was ich auch geil fand, dass ich irgendwann mal Ernährungsberatung von Shannon bekommen habe und sie meint so, Jan, du musst darauf achten, das muss was Gelbes, was Rotes, was Grünes auf dem Teller sein. Ich so, okay, was heißt das? Ja, ist halt gut so. Das ist so Farbtheorie für Ernährung.
Solange sie dir nicht mit der Brigitte-Diät kommt mit Suppen, ist ja alles in Ordnung.
Ja, solange die püriert sind, ist das gut.
Auf jeden Fall. Ja, ihr Lieben, wir hatten ja so viele Fragen bekommen beim letzten Mal und dann haben wir die ersten 10 schon mal beantwortet und die Leute fanden das super, wie wir das den ganzen Kram beantwortet haben. Also haben wir uns jetzt nochmal auf die einzelnen, werden wir uns jetzt auf die restlichen Fragen stürzen, gucken, ob wir damit durchkommen. Ja, Jan überlegt schon.
Nö, ich warte auf die Einleitung der ersten Frage.
Okay,
ich bin einfach nur in den Startlöchern.
Er ist sowas von ready.
Warum sagt man Startlöcher? Sind das diese Dinge, wo man quasi die Klötze festmacht fürs Sprinten?
Ich habe keine Ahnung von Leichtathletik.
Tja.
Ich bin Krav-Maga-Instructor.
Können wir auch Shen fragen.
Ich brauche nicht wegzulaufen.
Wir fragen auch Shen. Shen weiß Bescheid.
Genau. Okay. Ja, welche Bedeutung hat die mentale Vorbereitung im Krav-Maga für euch?
Also wir wachen prinzipiell immer um 3:30 auf und gehen erstmal im eiskalten Aachener Weiher baden. Danach wird eine halbe Stunde lang Box geatmet und ab und zu wird danach noch eine Runde Öl gerasselt. Es ist wichtig, als Trainer konstant an sich selbst zu arbeiten. Aber jetzt so prinzipiell, mentale Vorbereitung, was heißt das? Heißt das fürs Training? Also heißt es generell mentale Arbeit? Also ich verstehe nicht so richtig, was. Also heißt es die Vorbereitung auf jede Trainingseinheit oder generell, was man tun muss, um ein besserer, entweder Trainer oder Trainierender zu sein?
Ausführender. Ein besserer Ausführender. Also, keine Ahnung, welche Bedeutung hat die mentale Vorbereitung für euch?
Steroide.
Also, vielleicht grundsätzlich die mentale Vorbereitung. Das heißt, dass man halt nicht nur technische Dinge macht, sondern sich auch mental vorbereitet. Wobei ich auch der Meinung bin.
Aber worauf?
Ja, aufs Kämpfen. Ich gehe mal davon einfach aus.
Das ist die Frage.
Ja, ich gehe mal davon aus, falls ich jetzt falsch liege, bitte korrigieren, ihr Lieben da draußen. Ich gehe mal davon aus, viele Leute verbinden ja Selbstverteidigung auch in erster Linie immer mit dem Thema Kämpfen. Im Grunde hat man vermeiden, flüchten, kämpfen. Ne? Und wenn man jetzt sagt, wie wichtig ist eure mentale Vorbereitung? Ich bin halt der Meinung, man muss den Leuten halt das Ganze auch versuchen, in einem praktisch-theoretischen Rahmen zu erklären. Es ist aber auch wichtig, um sich mental auf etwas vorzubereiten, dass man aber auch die körperliche Auseinandersetzung lernt. Ja, das ist nämlich auch so ein Ding zum Thema innerer Einstellung, weil, sind wir mal ehrlich, die meisten Menschen haben Angst, verletzt zu werden und wollen, ich glaube, dass das auch so eine ganz in uns drin so eine verankert ist, die Angst vor verletzt werden und deswegen auch dann das Vermeiden von körperlichen Konfrontationen. Das soll jetzt nicht heißen, dass man krampfhaft überall die körperliche Konfrontation suchen soll. Dass das, ne? Nein, das ist ja auch okay, dieses Vermeiden von verletzt zu werden. Aber man sieht das zum Beispiel, wenn man, als wir damals zum Beispiel diese teuren Helme aus Kanada bekommen haben, ne? Diese Spartan-Helme, das war ja lange vor deiner Zeit. Und auf einmal hatten dann so 10 Kunden diese Helme an. Ja, auf einmal fingen die da an, aufeinander einzuschlagen. Dieses Vorgehen hast du im Vorfeld nicht gemerkt und dann habe ich direkt Stop Break gerufen und habe gesagt, Leute, ihr könnt da drin trotzdem noch ein Schädelhirntrauma bekommen, ja, ihr könnt trotzdem K.O. gehen, das ist wirklich immer noch problematisch.
Der einzige zwischen Rugby und Football so ein bisschen, ja.
Ja, der einzige Punkt ist halt, ihr seht morgen früh auf der Arbeit oder wenn ihr dann morgen früh auf der Intensivstation wach werdet, seht ihr halt nicht so aus, als hättet ihr euch geprügelt. Ihr habt aber trotzdem die Dinger mitbekommen. Und dann habe ich wirklich so, das war so ein Aha-Effekt, wo ich einfach gedacht habe, ja, ich glaube, das ist so die größte Angst der Leute. So. Und wenn man das jetzt mal herunterbricht in eine wirkliche Stresssituation. So, jetzt ist diese Stresssituation da. Man versucht, das Ganze natürlich im Vorfeld schon zu vermeiden. Man versucht gar nicht erst in die Situation reinzukommen, man versucht irgendwie die Situation, falls es denn überhaupt möglich ist, zu deeskalieren. Und wenn es dann körperlich wird, okay, dann weiß man, was man kann und man kann dann vielleicht auch etwas liefern und kann, geht dann nicht komplett unter in der Situation. So, und wenn man natürlich diese Sicherheit hat und man weiß, dass man mit einer großen Wahrscheinlichkeit jetzt nicht unbedingt in der Situation untergeht und dass man halt jetzt nicht komplett körperlich unterlegen ist und man weiß durch regelmäßiges Training oder ja, wenn man jetzt auch so professionelle Anwender hat, ne, wie manche unserer Trainer, ja, die es auch in ihrem beruflichen Kontext ganz oft haben, wenn du natürlich dann auch noch so eine Bestätigung hast in dem, was du kannst, dann hast du natürlich schon wieder ein ganz, ganz anderes Auftreten, wobei das jetzt nicht heißen soll, dass die jetzt den Ärger suchen, aber wenn es dann in eine potenziell brenzlige Situation kommt, sind die einfach ruhiger und entspannter. So. Und das könnte man dann durch ein regelmäßiges Krav-Maga-Training, durch ein vernünftiges auch erreichen, dass man dann einfach in Stresssituationen entspannter ist, dadurch, dass man sich halt auf das quasi vorbereitet hat, und sich auch dann damit auseinandergesetzt hat, wie funktioniere ich denn, wenn ich unter Druck bin? Ist es denn wirklich so schlimm, einen Schlag abzubekommen? Wie fühlt sich das Ganze denn überhaupt an? Und wenn man das dann ungefähr mal raus hat und kriegt da so eine gewisse Selbstsicherheit auch, kämpferisch. Nicht, dass man jetzt sagt, boah, ich suche mir jetzt den Nextbesten, den vermoppe ich jetzt, um Gottes Willen. Das sind in keinster Weise unserer Kunden, das ist auch in keinster Weise unsere Absicht. Aber einfach diese Entspanntsein, so wie ich auch immer sage, früher im Jobcenter. Warum war ich immer entspannt bei unseren Kunden, wo die drohten auszurasten? Weil ich gedacht habe, ja okay, wenn die jetzt ausrasten, ja, und mich angreifen, dann gibt's hier halt Fratzengeballer. Habe ich mir innerlich gedacht. Nicht, dass ich jetzt gesucht habe und gedacht habe, boah, jetzt hoffentlich macht er jetzt was Falsches, hoffentlich so oder selbsterfüllende Prophezeiung. Nee, nur ich wusste ganz genau, wenn die Person mich jetzt angreifen sollte, werde ich mich wehren und dann kriegt die Person auf die Nuss. Natürlich werde ich vielleicht auch mir eine einfangen, aber ich weiß auf jeden Fall, ich werde nicht so kläglich scheitern wie jemand, der so etwas noch nie gemacht hat. So, und das kann natürlich dann auch eine entsprechende mentale Vorbereitung sein, mit unter anderem, dass man halt durch körperliches Training auch eine gewisse Selbstsicherheit bekommt, so an seine eigenen Stärken, aber auch Schwächen, um dann halt auch entspannter in der Deeskalation, in der Kommunikation zu sein. Ne? Das wäre jetzt so mein Ding. Ist jetzt halt ein großer Bogen, haben wir auch schon ein paar Folgen drüber gemacht, aber das jetzt mal so kurz zusammengefasst, ja. Wie würdest du das sehen?
Also erstens, du hast gerade gesagt, dass man nicht die Konfrontation suchen sollte, ja. Nicht auf Krampf. Also ich habe heute Morgen 2 Cent zu wenig in der Bäckerei zurückbekommen. Das musste geregelt werden. Das ist, also, aber für sämtliche Anwendersituationen würde ich halt sagen, die größte Lektion, die ich so ein bisschen daraus mitgenommen habe, und das Witzige ist, das funktioniert, wenn es Stress gibt, das funktioniert genauso gut auch für Kampfsportwettbewerb. Das ist eine Sache, die funktioniert eigentlich für alles in dem Bereich, wo man sich auch irgendwie misst, relativ gut. Wenn man so eine riesen Angst davor hat zu versagen, dann friert einen das nochmal ganz anders ein. Also man wird da so extrem paralysiert bei so Geschichten. Das heißt, wenn ich mir die ganze Zeit Sorgen darüber mache, verletzt zu werden, wenn ich mir Sorgen darüber mache, was die Konsequenzen meines Handelns sein könnten, all diese Sachen, die auf jeden Fall eher aufkommen, wenn ich das noch nie gemacht habe und komplett improvisieren muss, dann sind das Sachen, die mich einfrieren können. Mhm. Wenn ich eine gewisse Erfahrung habe, dann macht es das etwas leichter, diese Stimmen auszuschalten. Für mich ist da immer, der Mike hat da mal was Wunderschönes gesagt, das sagt er immer mal wieder, was ich erst so mit der Zeit richtig wertschätzen lernen konnte, dass er meinte, hey, so nach dem Motto, jede Person kocht irgendwie mit Wasser, so es ist keine Sache, die, also dieser, wer auch immer dir gegenübersteht, ist jetzt nicht irgendwie auf einmal unmenschlich. Ne? Also es kann immer mal irgendwie einen Schlag glücklich landen, wie auch immer. Das ist nicht das Ding, was das Ganze entscheidet, sondern er meinte halt, wenn es eskaliert und ich kann gar nicht anders, dann muss ich der Person es so schwer machen wie möglich. Das ist sein Ziel. Und sein Ziel ist es nicht unbedingt zu gewinnen, in Anführungszeichen. Wenn ich so an die Sache herangehe, von wegen so, hey, wenn ich quasi eh schon ausgeliefert bin, dann probiere ich das Maximale an Widerstand und an auch Komplikation für den Gegenüber rauszusuchen oder rauszukehren, was irgendwie möglich ist. Das funktioniert im Wettkampf, das funktioniert auf der Straße, das funktioniert überall, weil mit der Mentalität könnt ihr ein bisschen lockerer rangehen, weil ihr habt den Anspruch, einfach nur alles zu geben, was ihr habt, und ihr habt nicht den Anspruch, etwas zu geben, was ihr eventuell gar nicht bieten könnt. Und ich glaube, diese Betrachtungsweise, diesen Wechsel der Perspektive zu verinnerlichen, der braucht Training, der braucht Gewöhnung, der braucht auch ein gewisses Verständnis von Gewalt, würde ich sagen.
Ja.
Das wäre so meine Perspektive darauf.
Ja. Ansonsten empfehlen wir halt die restlichen 100 Folgen aus den letzten 2 Jahren.
Genau, und Steroide.
Ach, was ist heute mit dir?
Ich weiß nicht. Ich habe einfach heute.
Haben
ich weiß
nicht viel ausgeschoben.
Ich habe heute nicht genug. Ich habe nicht genug. Ich habe nur ein Croissant gegessen heute. Vielleicht liegt es daran.
Ich wollte dir eben ein Stück Pizza geben.
Nein, wolltest also, du nicht. Ich habe mehr als das gegessen, aber ich hätte gerne 2 Croissants gegessen.
Achso, und da du die Bäckerei natürlich komplett klein gemacht
ja,
hast.
Ja, da war halt keine Chance mehr, ein zweites Croissant zu holen. Ich, will ja nicht, ich bin ja kein
ich
Dieb.
Das schon. So. Nein, um Gottes
Willen. Das ist eine Grenze.
Ja, auf jeden Fall. Das finde ich gut von dir. Ja, okay. Also wenn wir heute noch mehr flapsige Sachen von dir bekommen, dann...
Dann wisst ihr genau, wo es herkommt. Zu wenig Sauerstoff im Hirn. Ich wurde zu viel gechoked heute.
Auf jeden Fall. Ja, ich meine, wenn man so einen großen Körper hat wie du, da weiß man ja gar nicht, was man zuerst verteidigen soll. Ne?
Das finde ich aber lieb von dir.
Ja. Ist doch beim Boxen auch so.
Jetzt ohne Scheiß.
Schützt du beim Boxen deinen Kopf oder deine Innereien?
Das ist wirklich ein Thema. Wenn ich mit Boxhandschuhen boxe, also mit den dicken 16 oder 14 Unzern, ne, das ist kein Thema. Da habe ich relativ viel Deckung um meine Hand rum, mit der kann ich relativ gut arbeiten. Sobald wir MMA kämpfen, und letztens noch mit Mike gemacht, ne? Und der Mike ist ja auch so eine Schlange, der sucht sich ja Lücken. Hm. Das hört sich jetzt an, als ob Mike das irgendwie sehr, sehr fluid macht. Nee, der macht das sehr. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreibe, wie würde ich Mikes Style beschreiben? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, der kriegt diese Lücken. Der arbeitet, oder? Und deswegen macht er auch das immer mit mir in der Ecke, weil da kann ich ja nicht lang. Ja,
der kriegt seine Lücken, weil er immer weiter marschiert.
Ja, und
damit
genau.
bringt er einen komplett aus der Fassung, weil man einfach nur denkt, Alter, ich hab dir gerade schon Fesse gegen den Kopf geschlagen, bleib doch mal stehen. Und der marschiert weiter.
Und in der Ecke kannst du den auch nicht so lang halten. Das ist das Problem, weil wir haben ja so eine Cage-Ecke hier.
Ja.
Und da ist das Problem, man kann halt auch nur so viel um die andere Person herumtanzen. Irgendwann ist die halt an einem dran. Und dann sucht sich halt Mike immer so Lücken. Und da merke ich immer, wenn Mike sehr nah dran ist, habe ich immer das Problem, die MMA-Handschuhe sind ja viel kleiner als die Boxhandschuhe.
Mhm.
Und dann fällt auf einmal das Decken viel schwerer.
Klar, da gibt's nichts mehr mit Doppeldeckung. Aber ich glaube, Mike ist ja auch maximal 1,75 Meter. Ne? Man muss ja ganz klar sagen, das ist jetzt kein Bodyshaming, sondern es ist wirklich ein Vorteil. Menschen unter 1,75 Meter können viel leichter den Igel machen, den boxerischen, und sich einigeln und den Kopf und die Innereien gleichzeitig schützen, als wenn du über 1,80 Meter bist.
Du kannst dich zwar besser schützen, aber das Problem ist halt, wenn du an jemanden größeren gerätst,
dann musst du fressen und reinmarschieren
Wenn der lang boxen kann, hast du ein Problem.
Ja, ja, und wenn er die Ausdauer hat. Wenn du dann aber einen Mike
ich hab
hast.
Nicht die Ausdauer, ich kann lang boxen, aber ich habe nicht die Ausdauer.
Genau, und dann kommt der Mike und dem ist es auch egal, wenn er hart getroffen wird. Dann marschiert der weiter, der Igel, ne? Ja, bis er sich reingefressen hat.
Müsst ihr keine Angst haben, das erwartet euch nicht. Aber der Mike und ich machen dann ganz gerne mal irgendwie noch so eine Runde Sparring so. Und da war es halt auch letztens so, dass wir irgendwie eine Runde gekämpft haben. Das war auch bei einem der ICC Wochenenden.
Mhm.
Und wir haben dann so ein bisschen geboxt, ne? Und ich hatte ihn irgendwie noch relativ gut lang und dann hat er sich irgendwann richtig gut rangearbeitet, ne? Und hat mir dann so recht bösen Leberhaken gegeben, ne? Und das Witzige ist, er dachte irgendwie, der Kampf wäre vorbei, ne? Und hat dann die Hände runtergelassen und hat so gelacht. Ich so, was machst du da? Und er hat weiter geboxt und war so, oh ja, nee, die Runde ist zu Ende. Da hatte er, glaube ich, keine Ausdauer mehr.
Nö, der hat sich gedacht, Junge, das war jetzt angetäuscht, der Leberhaken.
Nee, der hat wirklich durchgezogen. Aber
wenn er nicht durchgezogen hätte, würde er jetzt hier nicht sitzen.
Nee, ich glaube, der hat ihn nicht so gut getroffen, wie er dachte.
Ja. Muss man auf dein Rippchen aufpassen.
Das ist die andere Seite gewesen, das passt schon.
Ach ja. Ja, dann haben wir eine Frage bekommen. Oh, das liebe ich ja. Was war der schwierigste Teil beim Aufbau eurer Marke, also der Marke Self-Defense Box? Ja, also wie gesagt, ich finde das so süß. Die Leute denken, das wäre auch, die denken, ne, dieses Ding, Self-Defense Box, also wäre unsere Marke.
Hör mal, wenn du so weitermachst, das ist meine Marke.
Ja, also, ja, ist egal. Also unsere Marke, meine Marke, ne, die Self-Defense Box. Also das Schwierigste in der ganzen Geschichte war, habe ich schon mal gesagt, wir hatten ja mal, früher hießen wir Sicher und Selbst und irgendwie steht da auch irgendwann mal irgendwie Self and Care oder Self and Safe. Steht auch manchmal bei Google. Ich weiß
nicht,
warum.
Das hört sich so nach Sekt an irgendwie.
Ja, es ist ganz komisch, aber sicher und selbst, das klingt, und dann hatten wir das ja damals abgeändert, weil ich fand das so, ja, das war schön seriös, das war damals, war das genau richtig, um das Ganze so aufzubauen, aber ich wollte dann, als ich meinen eigenen Laden hatte und habe gesagt, so, jetzt habe ich meine eigene Box, jetzt wollte ich meine Self-Defense-Box haben. Und das Schwierigste bei der ganzen Geschichte ist, auch wenn du zu dem Zeitpunkt schon, was weiß ich, 2,000, 3,000, 4,000 Follower hast, bis das in den Köpfen der Leute drin ist, dass du den Namen deiner Marke geändert hast, das ist so eine verdammt schwierige Geschichte.
Witzig, ich hätte gedacht, dass die Zeit mit den zwei Standorten irgendwie komplizierter gewesen wäre, weil das immer so schwierig ist, dann so zu gucken, okay, wo läuft wie was.
Ja, das ja, aber der Name ist halt von der Marke, war es ja kein Thema. Es war ja trotzdem Self-Defense-Box, Self-Defense-Box Euskirchen, Self-Defense-Box Cologne, ja. Natürlich war das innerliche Abstimmen ein bisschen schwierig und so weiter, ne, und auch halt bei den T-Shirts, dann stand halt eine Zeit lang stand halt da nicht Self-Defense-Box Cologne, sondern einfach nur Self-Defense-Box und dann und drunter Kraftmager Combatives oder Combatives Kraftmager, weil ich halt keinen Bock hatte für Euskirchen für die paar Leute extra Kraftmager Euskirchen Shirts zu machen und extra Köln Shirts. Dann mache ich einheitliche. Aber wie gesagt, für mich das größte Ding war halt einfach, wie kriege ich jetzt an all den Leuten rein, dass das jetzt nicht mehr sicher und selbst heißt, sondern Self-Defense Box. Und das ist echt somit das Schwierigste. So ein Namenswechsel ist echt undankbar. Mhm. Aber im Nachhinein war er wichtig für mich, weil ich wollte es jetzt nicht mehr, dass es sicher und selbst heißt, ne?
Ja, ich habe ja auch die Shirts mal gesehen, ein, zwei von denen. Und da war ja auch so eine Hand mit drauf und so.
Vier Händchen,
genau,
von klein und groß.
Das ist alles schon sehr süß, aber es wirkt auch schon so ein bisschen nach Erlebnispädagogik, ne?
Ja, 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 das hatte so einen so, also ich meine...
Also nichts gegen Erlebnispädagogen, nein, aber halt einfach in dem Kontext immer so eine liebe Sache.
Also auch die Self-Defense-Box Cologne hat ja ein sehr seriöses, sauberes Image, aber dieses Sicher und Selbst, Selbstverteidigung für jedermann, ne? Jo, das war einfach, ich fand das super, die CI, aber es hat einfach nicht mehr gepasst.
Also ich finde es jetzt halt ein bisschen minimalistischer, ein bisschen steriler, aber auf eine gute Art und Weise, wenn es eine gibt, weil damit ist es so ein bisschen, ja, also da kannst du auch alles drin veranstalten, ne? Ich finde bei sicher und selbst wären irgendwie ICS, das hätte nicht gepasst.
Ja.
Irgendwie wäre das geclashed.
Ja, ja. Ja, ansonsten, das nächste Ding war, welche Rolle spielen soziale Medien für... Ja, für euer Geschäft, also der Self-Defense-Box Cologne. Jo, einen ganz großen, ne? Also ich bin manchmal ehrlich gesagt ein bisschen Posting-faul, ganz ehrlich, weil ich manchmal so denke, boah, ich habe gar keine Lust, da irgendwie der Hundertste zu sein, der jetzt schon wieder zeigt, wie man einen Schlag abwehrt und dann hast du da 200 Idioten drunter, zum Teil, ja, also eigentlich sind es dann 200 Idioten, die dann die ganze Zeit anfangen, das dann rumzukorrigieren und anfangen, danach zu haken. Die anderen 200 Leute, die korrigieren und einfach nur nett sind und sich das haben einfach berieseln lassen, ist ja vollkommen in Ordnung. Aber diese Diskussionen, die ich dann teilweise bei, ja, irgendwelchen Bekannten sehe, weil die dann irgendwelche Technikvideos reingesetzt haben und dann geht's los mit diesen Diskussionen und dann wollen die Leute Recht haben. Boah, das finde ich immer so ein bisschen schwierig und naja, lange Rede, kurzer Sinn, aber ich sag mal so, über Facebook-Werbung kommen extrem viele Menschen zu uns. Ja, und man muss halt auch immer so ein bisschen aufpassen, haben wir ja auch mal eine Folge gemacht zum Thema geschmackvolle Werbung und ich habe jetzt seit über einem Dreivierteljahr zwei Werbungen laufen, einmal für Männer und einmal für Frauen und bei Frauen, das habe ich extra auch mit meiner Frau zusammen erstellt und auch mit Shen. Da geht's halt so los, da geht eine Frau abends so durchs Dunkel spazieren und meine Frau meinte halt einfach so, ja, was ich mir gar nicht als Mann vorstellen könnte, wie sehr man sich als Frau bei Dunkelheit einfach eingeschränkt fühlt, weil man einfach ein ungutes Gefühl hat, rauszugehen, ja, und sie meint so, mach doch eine Werbung, wo du das ansprichst, ja, wo du sagst, hier fühlst du dich auch abends irgendwie unwohl, wenn du unterwegs bist, fühlst du dich eingeschränkt so in deinem Lebensalltag, ja, möchtest du das gerne ändern, dann komm doch einfach zu uns ins Training und wir zeigen dir Möglichkeiten, dass du, ne, womöglich das ablegst, so dieses, dass du nicht mehr in deinem Leben so eingeschränkt wirst, etc. Ne? So, das habe ich dann halt auch mit meiner Frau und mit Shen dann gemeinsam das Ganze so entwickelt und so. Ja, und jetzt haben wir natürlich, und deshalb wollte ich das auch mal ganz kurz ansprechen, jetzt war auf einmal, war dann irgendwie die AfD, ja, die hat jetzt gerade eine riesen Wahlkampagne mit dem dass man sich abends nicht mehr raustraut und so weiter. Die arbeiten natürlich dann direkt wieder mit Feindbildern, ja, was ich ja nie machen würde. Ich stelle ja einfach nur das Ding in den Raum und sage mal, hast du abends einfach ein ungutes Gefühl, rauszugehen? Hey, komm doch zu uns ins Training, vielleicht können wir was gemeinsam daran ändern, ja, dass du dich nicht mehr so eingeschränkt fühlst in deinem Leben, aber wir sagen da nicht, oh, da kommen böse Männer von Übersee oder
du
was
meinst,
auch immer.
Die AfD macht genau das Gegenteil von, lass uns gemeinsam da was
ja, dran ja, reden. Genau, richtig so. Und dann, ja, darum geht's ja auch in der ganzen Wahlwerbung. So. Und die CDU ist jetzt auch so ein bisschen mit auf diesen Zug aufgesprungen und ich denke dann jetzt gerade so die ganze Zeit, boah, sollst jetzt deine Werbung wieder rausnehmen, weil ich jetzt auch nicht irgendwie mit denen in einen Topf geworfen werden möchte, ja?
Es ist leider ein kompliziertes Thema. Also das ist vor allem eine super interessante Sache, die wir mal in einem anderen Podcast, glaube ich, angerissen haben, die aber ehrlich gesagt immer noch super relevant ist und ich auch mittlerweile, glaube ich, mehr verstehe, was da passiert. Weil wenn du dir mal überlegst, wie viele gerade sexuelle Übergriffe, weil das ist ja so der Archetyp des der dunkle Waldweg mit dem Typ mit der Kapuze, der auflauert und dann halt Übergriffe. Und wenn du mal statistisch dir anschaust, wie wenige anteilig an der Gesamtmasse sexuelle Übergriffe, wir reden jetzt nicht unbedingt von Belästigungen, wir reden jetzt wirklich von Übergriffen, eigentlich genau in diesen Szenarien
also in so einem Fremdkontext.
Genau, ja. Wie unglaublich viele davon im familiären oder Bekanntenkreis stattfinden und wie wenige davon eigentlich in diesem Bereich stattfinden. Belästigung und Catcalling ist natürlich nochmal so ein bisschen was anderes, aber dann versteht man halt irgendwann, okay, da gibt es irgendwie eine Divergenz zwischen was auch immer man so von Kindesbeinen ab an beigebracht bekommt, ne? Der dunkle Mann im Wald, also der Mann mit der dunklen Kapuze im Wald, der Typ mit dem weißen Van als Kind ganz besonders, ne? Und diese ganzen Geschichten und dann im Verhältnis, was sind eigentlich die Bedrohungen, die die meisten Leute in diesem Bereich betreffen? Und da ist halt der Punkt, diese Archetypen, die da super stark ausgeprägt werden, das sind ja so Dinge, die ja auch irgendwo einen Mehrwert haben, ne? Das heißt, zum Beispiel, es ist halt einfach vielleicht nicht die allerschlauste Idee, im Dunkeln durch einen Wald zu laufen, das heißt durch den Wald, ne? Das ist nicht das, was ich meine, ne? Ihr wisst, was ich meine, halt irgendein Park in der Innenstadt, völlig besoffen auf dem Weg nach Hause. Heißt nicht, dass die Person, die das macht, daran schuld ist.
Gilt aber für jedes Geschlecht.
Ja, ist ja scheißegal.
Ja, mein ich. Ja,
ist halt einfach keine gute Idee, genau.
Weil wir gerade das Thema Frauen hatten, aber das ist grundsätzlich keine gute Idee.
Ja, das
Idee.
Ist für beide. Ja, genau. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich super interessant fand. Letztens mal, das erste Mal statistisch aufgegriffen, also in meinem Leben. Was schätzt du, wenn du dir anguckst, aus der Gesamtmasse von Frauen in Deutschland, was schätzt du, wie viele ungefähr schon mal sexuelle Übergriffe oder sexuelle Belästigungen erlebt haben? Was schätzt du, so grobe Idee?
Boah, ganz hoch zweistellig.
Ich meine jetzt so, wenn du mal so prozentual oder so ja, grobe ja. Idee, hochzeichnest.
Ja, also ich sage, ab welchem Alter?
Alle.
Ja gut, ich weiß jetzt.
Einfach
ich
nur, wer sagt, also wenn du die Leute auf der Straße, egal wie die Demografik ist, wenn du einfach mal befragst, hör mal, wer von euch hat schon mal solche Erfahrungen gemacht?
Also ich würde jetzt behaupten, Frauen ab 15, ja, bis dann Ende, also bestimmt über 80%.
Ja, nicht ganz, 2 von 3 im Schnitt. Also das sind dann auch wieder über 60%.
Ja,
das sind
dann 66%. Genau. Ja.
So. Okay. Bei Männern, und da war ich richtig überrascht, was schätzt du, dass es bei Männern ist?
Ein Drittel?
Einer von drei, du bist richtig gut, ja. Einer von drei.
Das war jetzt einfach nur so geraten, das habe ich jetzt einfach nur aufgrund deiner Mimik, Gestik abgelesen. Ja,
hast du abgelesen?
Ja, ich habe das jetzt abgelesen.
Aber einer von drei, das hat mich echt überrascht.
Ich hätte sonst gedacht, es wäre weniger.
Also ich hätte auch gedacht, dass es so, ich habe geglaubt, dass es höher ist, als man immer denkt, aber es ist trotzdem, also ein Drittel hat mich dann doch überrascht. Und das sind auch so Sachen, die ja oft gar nicht so richtig rüberkommen. Ne? Und dann merkst du auch immer so, okay, das Bild ist da ein bisschen anders. Und trotzdem, diese Archetypen schützen dich natürlich vor solchen extremen Situationen so ein bisschen. Ne? Also zum Beispiel, ich weiß noch, als ich immer mal klein war, ne, ich war auf einer Schule, wo es halt auch so Gottesdienstpflicht gab und so Geschichten. Und da habe ich irgendwann mal verpasst, dass an dem Tag Gottesdienst war. Ne? Das war aber wie Pflicht. So, da war ich so, fuck, jetzt komme ich da nicht hin. Ne? Und dann hat mich irgendeine Mami, die da auch auf dem Parkplatz stand, angeboten, hey, ich kann dich mitnehmen. Ne? So, ich fahre da eh rüber, ne, ich kann dich mitnehmen. Und ich so, nee, da war ich so 7. So, nee, ich fahre nicht mit. Warum? Ja, nee, ich fahre nicht mit, geh weg. So. Und dann ist meine Mom extra zur Schule gefahren, hat mir gesagt, wie stolz darauf war, dass ich Nein gesagt habe, und hat mich selber dahin gefahren, weil es eine ordentliche Strecke gewesen. Ne? Und das sind so Sachen, wo du merkst, hey, diese Mutter wollte mir bestimmt nichts Böses, trotzdem ein gesunder Impuls irgendwie am Ende des Tages. Ne? Das heißt, diese Bilder, diese Archetypen können dich vor was schützen. Problem ist immer, wenn du dann merkst, wie diese Archetypen dann auf einmal kaputt machen, so Grenzüberschreitungen unsichtbar machen, weil Sachen nicht dem Archetypen entsprechen. Hm. Und da ist aber die Abwägung, die ich super kompliziert finde. Dieser Archetyp ist trotzdem etwas, was in der breiten Bevölkerung verankert ist. Also gerade wenn du Leute so in der breiten Bevölkerung mal fragst, wie sie sich eine Vergewaltigung oder einen sexuellen Übergriff vorstellen, dann gibt's halt diese Bilder. Ne? Es ist jemand Fremdes, es ist im Park, es ist dunkel, die Frau ist alleine, am besten alkoholisiert, am besten aufreizend angezogen, irgendein hässlicher Vergewaltiger, der im Büsch auflauert und wie auch immer. Und das sind so diese Bilder, die da aufkommen. Ne? Da merkst du halt, super stark stilisiert, ne? Und dann, aber das soll so einen Schockfaktor haben. Hat seinen Mehrwert, aber jetzt die Frage, ist das realistisch? zum Teil vielleicht, aber es wird ein sehr kleiner Anteil sein. Willst du damit werben? Ja, nein, vielleicht. Und das ist nämlich immer eine komplizierte Frage. Auf der einen Seite, das ist ja genau die Angst, die dann viele Menschen prägen. Und ich habe dann immer den Anspruch zu sagen, hey, weißt du was, im Rahmen des Trainings kann man immer noch aufgreifen, dass es eben nicht alles ist. Dass man sagen kann, so hey, diese anderen Bereiche, und das haben wir auch in den Podcasts hier und da schon mal gemacht, diese ganzen anderen Bereiche sind auch super, super relevant, dass ihr euch da so ein bisschen umseht und dass ihr ein bisschen aware seid. Aber wenn du jetzt damit wirbst quasi, also mit so Faktenwerben, ne? So von, hey, übrigens, 20% oder wie war das? Oh, ey, jetzt, ich glaube 60% der sexuellen Übergriffe finden im direkten Freundeskreis oder Familienumfeld statt oder so. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Das ist keine geile Werbestrategie. Ne? Und da muss man immer so dieses Ding finden, wo man sagt, hey, man muss die Leute da abholen, wo sie abgeholt werden müssen und wollen. Mhm. Und gleichzeitig sollte man den Leuten dann auch irgendwie Realismus entgegenbringen und sagen, hey, weißt du was? Ja, aber möchte man ja, das schon in der Werbekampagne
aber machen? Aber das machen wir ja dann im Training. Also das, im Training genau. Versuchen wir den Leuten dann halt die Ängste zu nehmen, indem wir ihnen dann oftmals auch klar machen, dass diese oftmals diese Ängste, nicht alle, aber die meisten halt manchmal einfach unbegründet sind. Und dann reden wir halt auch mit jetzt, egal ob Männer oder Frauen, jetzt in dem Fall halt die Frauen auch, wo denn ihre Ängste sind. Da haben wir ja auch unser Kraftmager für Frauentraining. Und dann kommen halt so gewisse Punkte auf die Tapete und dann versucht natürlich das Trainerteam fürs Krav Maga für Frauen dann diese Ängste quasi, ja, wie soll ich sagen, durch Beispiele, durch Erklärungen einfach auch zu nehmen, ja, und nicht noch mehr zu verstärken. Und deshalb, ihr seht das ja auch, guck mal, wenn unser Kumpel Alex, der Staatsanwalt, vorbeikommt und wir machen extra da eine Folge, wo wir die Kriminalstatistik auseinanderpflücken, ja, wenn man sich diese Folge anhört, dann ist der Tenor eigentlich, Leute, es ist gar nicht schlimmer geworden, es ist eigentlich, ja, und dann, wir machen extra solche Folgen, damit ihr da draußen nicht noch mehr Angst bekommt, weil wieder irgendwie die übliche Presse, ja, so die mit ihren Clickbaiting-Schlagzeilen dann wieder irgendeinen rausgehauen hat. Es wird immer schlimmer und bla blub. So, und wir versuchen halt den Leuten hier halt nicht nur beizubringen, wie halt Täter funktionieren, was sie selber leisten können, körperlich oder auch nicht. Wir versuchen einfach auch den Leuten klarzumachen, dass sie, wenn sie dann irgendwie so komische Sachen in den sozialen Medien lesen, dass sie dann einfach das nicht direkt so annehmen, ja, das versuchen dann, dass nicht direkt ihre Ängste durch irgendeine Schlagzeile getriggert werden, sondern sie einfach sagen, hier, pass auf, ach so, das ist jetzt wieder einfach nur so ein Clickbaiting-Ding, es ist gar nicht so schlimm, wie die jetzt gerade versuchen, einem klar zu machen, etc. Ja, also da so sehen wir uns. Wir wollen den Menschen keine Angst machen, wir wollen sie da, wie du so schön gesagt hast, abholen, wo sie sind und dann wollen wir mit ihnen erarbeiten und darauf hinarbeiten, dass sie halt weniger Angst davor haben, dann insbesondere halt die Frauen, dass sie halt sich nicht in ihrem Leben einschränken lassen, nur weil es jetzt dunkel ist.
Ja. Ich glaube auch, dass ein wichtiger Punkt ist, dass du eine Angst, also ein diffuses, unkonkretes also ein Panikzustand oder sowas nimmst, weil das bringt niemandem irgendwas. Ich glaube, es geht darum, dass man halt eine konkrete Sorge, also eine Vorsorge ausprägt. Dass man sagt, hey, es gibt Momente, da solltet ihr einfach wissen, das ist nicht so gut, das könnt ihr dagegen machen, das ist gut. Jetzt habt ihr so eine ein Grundverständnis davon, was da abgeht. Es geht nämlich auch nicht darum, dass die Leute einfach irgendwie, also das machen wir hier nämlich auch nicht, es geht nicht darum, dass du Leuten einfach sagst, so, hey, alles easy, alles super, ne, alles entspannt. Sondern es geht darum, halt einen realistischen Take auf die ganze Geschichte zu haben. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Balanceakt, dass man auf der einen Seite sagt, hey, welche Bereiche sind eine überzogene Angst oder eine überzogene Sorge vielleicht und wo sagt man, hey, das sind vielleicht Sachen, auf die aufpassen sollte, wie zum Beispiel jetzt gerade gesagt, ne, so im eigenen Arbeits- oder Familienumfeld, ne, was können da so eigentlich für Sachen auflauern? Da sollte man schon mal drüber gesprochen haben, auch wenn es vielleicht eine konkrete Sorge ist. Ihr müsst euch immer dabei vorstellen, immer wenn euch jemand Angst macht, oder eine übermäßige Sorge in euch erzeugt, jetzt normalerweise darum, euch irgendwas zu verkaufen. Sei es ein Produkt oder sei es eine Idee. Aber irgendwie geht es dabei darum, dass ihr irgendwas machen sollt. Und das ist halt eine Sache, die funktioniert seit jeher. Das ist auch nichts Neues. Ich meine, du musst mal drüber nachdenken. Das ist ein Mittel, das haben die damals schon bei den Pogromen genutzt. Das ist eine Sache, es ist Hauptsache Angst streuen, Hauptsache die anderen sind die Bösen, Hauptsache irgendwie, ja, ja. Ne, irgendwie muss man ja Kriege rechtfertigen.
Ja, und das ist aber das Ding. Damals hat man ja aber dann auch ganz klar einen Feind benannt.
Genau.
Man hat dann ganz klar gesagt, das ist das Böse, ja, und das ist der Feind, aber das tun wir ja gar nicht. Ja, zum Beispiel in unserer Werbung tun wir das halt nicht.
Wir eben nicht, genau. Aber das merkt man halt, wenn du anguckst, was so die ganze politische...
Ja, eben, diese ganze politische, die haben dann ihren klaren Feind, ihren Buhmann, und versuchen dann den dann zu nutzen, um den Leuten noch mehr Angst zu machen etc. Aber wir wollen den Leuten ja keine Angst machen, sondern wir sagen einfach nur so, hör mal, hast du da so ein komisches Gefühl, abends nochmal alleine rauszugehen, weil es dunkel ist? Ja, fühlst du dich dann einfach auch manchmal in deinem Alltag eingeschränkt, weil du zu viel Kopfkino hast? Hey, lass mir doch einfach mal gucken, dass wir dir zeigen, dass du dass du diese Angst nicht mehr haben musst und dass du dich mehr einschränken musst. Fertig. Also wie gesagt, mit Feindbildern arbeiten und solchen irgendwelchen Leuten irgendwie den schwarzen Peter zuzuschieben, ne, wie man so dieses klassische Kinderspiel. Also nee, Leute, ne, ne. Gut, aber ich muss mal gucken, ne? Nicht, dass mir nachher dann diese Werbung auch um die Ohren fliegt. Ja, letztens hatten auch irgendwelche Frauen drunter geschrieben, diese Werbung wäre total antifeministisch. Ja, und dann dachte ich so, warum? Ich verstehe es nicht. Die Werbung ist von Frauen für Frauen. Ja, und ich weiß jetzt nicht, was daran antifeministisch ist. Ja, und
ich glaube, da muss man mal so ein bisschen darauf achten, wer reagiert da gerade? Weil manchmal hat man so Gefühle, ich meine, das interessanteste Beispiel dafür war diese ganze Budweiser-Geschichte in den Staaten, wo die in ihre eigene Werbekampagne wieder total um die Ohren geflogen ist.
Okay.
Wo du halt den Eindruck hast, so, wow, da gibt es gerade eine total starke Reaktion auf das, was ich irgendwo hochgeladen habe. Aber eigentlich ist es normalerweise eine sehr, sehr laute Minderheit bei solchen Geschichten. Das Problem ist halt auch immer, finde ich, wenn du sagen wir mal auf irgendwelchen Social Media Plattformen unterwegs bist und du versuchst dir so ein Gefühl darüber zu verschaffen, so wie ist gerade so die Stimmung in Deutschland oder wie ist so die politische, weißt du, wie ist das so, das Gefühl gerade, und du dann danach mal irgendwie in die Eckkneipe gehst oder irgendwo in einem Einkaufsladen mal anfängst, Leute zu fragen, das sind teilweise wirklich Gegenteile voneinander. Mhm. Man muss halt immer bei bedenken, so alles, was da online stattfindet, ist immer so ein bisschen sehr verzerrt.
Ja, ja.
Musst du, glaube ich, immer, mach dir da nicht zu viel Kopf drüber,
glaube ich. Ja, man muss halt nur dann auch
realistisch sein,
und professionell umgehen. Ne? Ja. Ach ja, wie integriert ihr Krav Maga in euren Alltag? Boah, das sind aber wieder Fragen hier. Also ihr Lieben, das soll jetzt kein Disrespect gegenüber euren Fragen sein, aber ich muss ja schon bei den Fragen jetzt überlegen, was man meinen könnte. Also ich sag mal so, also ich integriere Krav Maga in meinen Alltag, in dem ich es alleine 3-4 Stunden am Tag unterrichte.
Du trittst die Kaffeemaschine an?
Auf jeden Fall. Jetzt kommt er mit seinem Quatsch. Ich bin morgens in irgendwelchen Schulen, in irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen oder Firmen und unterrichte da Menschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man da den ganzen Tag dann in den unterschiedlichsten Bereichen immer wieder das, was man unterrichtet, immer wieder redet, ja, das ist nachher wie so ein Mantra. Das ist, glaube ich, auch so dann so mein persönliches Mentaltraining, ja, weil das, was ich mache, quasi die ganze Zeit von meinem geistigen Auge immer wieder mittrainiere, ja. Ich visualisiere Dinge. Was lachst du gerade so schön?
Ich stelle mir gerade vor, wie du irgendwann so einfach eine richtig böse Flugangst entwickelst und man dich in irgendeine 737 reinsetzt und bist so, ah fuck, wir heben ab. Und dann checkt deine Frau so, ah nee, der Dom braucht gerade Entlastung. Und dann stellt man dich irgendwie so in so einen Nebenraum mit 5 Leuten und du erklärst ihnen irgendwie so den Cover-Crash-Counter. Da bist du ruhig, weißt du.
Gib dem irgendwas zu tun.
So, der braucht seinen Schnuller.
Ja, genau, der muss jemand irgendwas erklären, dann hält er die Fresse. Ja, also, genau, dann nervt er nicht, genau. Ja, das ist ein schönes Beispiel, ja. Aber es ist wirklich so. Und also, ich weiß nicht, wie ich Krav Maga dann noch mehr in meinen Alltag integrieren soll. Und das Interessante ist halt, ja, wenn man das dann, also so gefühlte 6-8 Stunden, manchmal ist es wirklich extrem. Jetzt haben wir ja noch wieder die Schule, die jetzt demnächst die Lehrer fortbildet, mit einer Lehrerfortbildung. Dann bin ich morgens alleine 6 Schulstunden in der Schule und gebe abends 4 Stunden Unterricht, ja. Ja, dann, wie heißt es nochmal, dann habe ich so viel Krav Maga in meinen Alltag integriert. Also ganz ehrlich, wenn ich dann, was weiß ich, wir waren gestern in Köln einkaufen, haben noch so ein paar Einkäufe für Ostern gemacht. Wenn ich dann über die Schildergasse laufe und sehe die ganzen Leute, die dann so gestresst durch die Gegend laufen, um Sachen einzukaufen, und man sieht dann halt auch so das übliche Gesocks, was da so rumläuft, ne? Ja, man hat dann natürlich seinen Blick. Ja, man hat die auf dem Schirm, man macht seine Scans, weil man im Grunde das, was man den ganzen Tag mantraartig herunterbetet, ja dann auch selber beherzigt. Ja, einfach. So, und Ja, das ist also, ich glaube, mehr Kraftmager leben als ich kann ich jetzt gerade echt nicht in meiner aktuellen Lebenssituation irgendwie.
Du müsstest mehr Hoden treten, dann vielleicht.
Ja, ja. Ach, du meinst das ja noch ein bisschen so befriedigender? So?
Nee, ich glaube einfach, dass das brauchst du wie so eine Samurai-Klinge, die regelmäßig mit Blut benetzt wird. Brauchst dein Schienbein auch immer wieder so ein bisschen.
Ach so.
Benetzung.
Das kann ja sein, ne? Ich habe ja genug Blut drin noch gerade vom Thai-Boxen, ne?
Ja, aber irgendwann wird er trocken.
Ich habe mal beim Fitnessboxen, mache ich ja auch schon mal so donnerstags, mache ich ja schon mal so ein bisschen auch so, ich sag mal, Fitness-Muay Thai, ne? Dass die Leute ein bisschen mehr mit ihrem Körper arbeiten, aber dann alles in einem sicheren Rahmen. Und dann war irgendwann im Winter und da waren so ein paar neue da und meinten so, ja, mit welcher Stelle vom Schienbein trifft man denn? Und dann habe ich einfach nur mein rechtes Hosenbein hochgemacht bis zum Knie und meinen so, überall da, wo Narben sind. Und dann gucken die und dann so, ah ja, okay, danke, Frage ist beantwortet.
Ist auch echt ein Unterschied, ne? Wo, also ich finde auch, je nachdem, wo du trittst, es gibt da auch unterschiedliche Schwerpunkte, wo man, ich hatte das letztens irgendwie, dass ich eine Stunde gegeben habe und dann war es irgendwie so, dass irgendjemand mit dem Kick, also das ist immer ein bisschen schwierig, dass irgendwie, du kannst entweder mit Schwung arbeiten oder du kannst technisch sauber arbeiten, weil gerade wenn du mit Pads arbeitest, dann kannst du halt immer, ne, schön ballern, aber dann wissen die Leute oft nicht so richtig, wo sollen sie eigentlich treffen und so. Und dann habe ich das halt bei jedem irgendwie gemacht, dass ich rumgegangen bin. Ich meinte, sie sollten mal mein Bein treten, damit die irgendwie wissen, wo wollen sie eigentlich drauf landen. Da hast du aber gemerkt, dass die alle so richtig dann so, zieh doch mal durch. Ne?
Und dann
merkst du auch, und da ist mir auch irgendwann aufgefallen, so, ich glaube, das kommt einfach, wenn du es oft genug machst oder wenn du da genug, vielleicht ist es auch eine Sache vom Training generell, dass wenn du da muskulöser bist, dass es dann irgendwann weggeht, keine Ahnung, aber es ist, also die Leute, die mich normalerweise dann treten bei meinem Training, da ist halt einfach ein anderer Druck hinter. Ja?
Also der Punkt ist der, ich kann dir sagen, Muskeln alleine machen es nicht. Sie helfen ein bisschen, aber ich habe ja immer diese Geschichte da von den zwei lustigen Bodybuildern aus Euskirchen, die damals zu uns ins Energy Gym kamen, hatten 110 Kilo, waren die voll auf Stoff, waren irgendwelche Typen 1,80 Meter hoch und dann 110 Kilo voll auf Stoff.
Ey, so breit wie hoch.
Ja, genau. So, und dann aber wirklich relativ trocken. Also die waren richtig gut austrainiert. So, und ja, und dann wollten die ja direkt am ersten Abend da Sparring mitmachen. Haben wir gesagt, bitte Leute, ihr könnt noch nicht mal die Arme hochhalten, ja, weil ihr keine Kraftausdauer habt. Nö, dann macht doch einfach mal. Wir so, nein, wir tun euch wirklich weh. Ja, nee, ihr wiegt doch fast 20, 30 Kilo weniger als wir. Wir so, bitte Leute.
Oh, das sind wirklich naive Menschen.
Oh,
ne?
So, und dann ganz ehrlich. So, und dann wurden die halt ein bisschen läppisch. Dann haben gesagt, pass auf, okay. Meine so, ich mach mal Folgendes, habe ich gesagt. Ich hau nicht feste, ja, aber ich darf treten, ne? Nicht durchtreten, aber treten. Und ich hatte ja früher mal so 2 bis 3 Schienbeinschoner an, je nachdem, wie viel es war. Ja, ist okay. So, und dann hat dann der eine von den beiden, der knuffige Blonde mit den dicken roten Pußbacken, wahrscheinlich irgendwelche Probleme mit dem Blutdruck aufgrund der Steroide, habe ich dem einen Lowkick von meinen gegeben. Aber so diesen, nicht diesen schnellen, sondern den, das Dönermesser, wo du quasi das Fleisch herunterschälst.
Genau,
ne?
Welchen Tritt du meinst.
Ja, das Training war für den vorbei.
Yep.
Und der hatte einen Oberschenkel, der war vergleichbar mit meinem Oberkörper, so dick war der.
Ja.
So, also das heißt, du so brauchst...
Es gibt doch diese Rinder, die so auf irgendwas sind, die dann auch so super sehnig und riesig dick werden und dann auch schon darunter leiden, dass sie zu viel Masse haben.
Ja.
Ne? So sehen die dann
so
aus.
So sehen die aus. So, und und ganz ehrlich, für den war das Training vorbei. Weil es war diese Konditionierung und auch dieses Abstumpfen, dieses sich an den Schmerz gewöhnen, ja... Diese Verrohung des Schmerzzentrums war bei denen noch nicht so angekommen. Also natürlich.
Das heißt, das ist einfach eine Gewöhnungssache.
Es ist, also für mich ist es eine Gewöhnungssache. Also ganz ehrlich, für mich ist es eine Gewöhnungssache. Guck mal, mein Schienbein. Ich habe früher mit dem Schienbein geblockt. Nackt. Knochen auf Knochen. Ja? So, und wenn ich das jetzt mache, ich weiß es nicht. Ne? Also so langsam spüre ich ja wieder was, schon seit so fünf Jahren, so in meinem Schienbein wieder so ein bisschen. Ne? Aber so, auch wenn ich Low-Kicks gebe, wenn ich den Leuten sage, komm, gib mir mal einen Low-Kick, ja, dann spanne ich mein Bein an, gebe mir einen Low-Kick. So, ja, ich spüre das, aber dieses, oh mein Gott, mir ist jetzt gerade der Stamm unterm Ast weggesägt worden. Nee, also für mich ist es eine Gewöhnungssache.
Ich habe halt da immer so Respekt vor, weil ich merke, es kommt immer darauf an, wer tritt, wie er tritt und mit wie viel Masse. Weil ich hatte irgendwann mal, dass ich da, das war eigentlich mit Pads, ne? Das war eigentlich Konditionstraining. Da hat jemand, der hat so 105 Kilo, 107 Kilo zu der Zeit gehabt und der lunzt da rein. Mein Bein war trotz des dicken Kickpads, was ich da gehalten habe, danach blau. Ja. Da ich so,
Also ich glaube nachher, die Art der Wunde, da kommt es dann so nachher so ein bisschen drauf an, wie viel Muskelstruktur hast du? Mhm. Wie kannst du damit umgehen? Wenn du jetzt einen komplett untrainierten Menschen hast, der so einen lazy Muskel hat, ja.
Und dann lohnst du drauf, fuck.
Und du trittst den quasi durch.
Kakao.
Genau, wie so eine Luftmatratze, wo keine Luft mehr drin ist, ja.
Ja.
Ich glaube, dass da die Verletzungen halt schlimmer sind, als jetzt bei jemanden. Auf der anderen Seite, ne, wenn die zwei Steroidmonster natürlich an dem Tag oder einen Tag vorher noch ein hartes Beintraining hatten.
Oh!
Und
dann trittst du drauf.
Und dann kommt das Ding. Will ich natürlich nicht wissen, was damit passiert. I don't know. Ja?
Und der Muskel ist dann eh schon verletzt und dann aber richtig.
Ja, genau. Ne? Dann wird das Blut.
Ich finde auch, das fällt mir auch immer mehr auf, dass je mehr Ringen und Grappling irgendwie in meinem Leben stattfindet, da verändert sich der Körper. Und das Witzige ist, mir fällt es gar nicht so auf, anderen Leuten fällt es sehr stark auf. Also im Sinne von, erstens, du hast eine ganz andere Haltekraft. Ne? So Geschichten wie, du fixierst jemanden und der bewegt sich da erstmal nicht raus. Du hast so einen Griff, dann war es jetzt erstmal. Und das andere Thema ist, irgendwie alles, wo ich glaube, dass du andere Leute mit verletzen würdest, braucht bei mir länger, um mich zu verletzen. Also wenn ich jetzt allein zähle, was ich in letzter Zeit so an Verletzungen...
Das ist so philosophisch, Alter.
Nee, wenn ich jetzt allein drüber nachdenke, was
so... Die Pizza haut mir gerade in den Magen, was?
Alleine das, was ich in letzter Zeit irgendwie so an Verletzungen an den Fingern zum Beispiel hatte, ne? Es ist nichts Schlimmes. Es ist einfach nichts Schlimmes. So, das sind Sachen, die hätten jedem anderen irgendwie die Hand kaputt gemacht. Das geht. Das ist kein Thema.
Ach so.
Oder auch so Sachen wie, alleine wie oft du Leute wirfst und dabei echt gefährlich ans Knie gehst, wenn du Wettkampf machst. Und da merkst du, wenn ich das mit jemandem mache, der nicht viel grappelt oder wrestelt, der reißt sich da alles Mögliche durch.
Das ist dann wie beim Rugby. Du hast dich nachher dran gewöhnt, wie du auch dich
fallen
entsprechend,
musst.
Wie du fallen musst, wie du das nimmst, ja, und gut ist.
Und ich glaube gleichzeitig, dass du auch ein bisschen konditioniert wirst. Wir haben heute, habe ich einen Armhebel gelernt, wo es darum ging, dass du den Arm quasi so ähnlich wie ein Americano, aber du drehst den Arm auf und pinnst ihn auf den Boden. Und sowohl ich als auch mein Trainingspartner sind so gewohnt an solche Bewegungen gewesen, dass du uns beide mit dieser Submission nicht bekommen kannst. Also wir haben es beide probiert, der Trainer ist reingekommen, also ihr macht alles richtig, aber man kriegt euch damit einfach nicht. Einfach genug gewöhnt, es ist einfach drin.
Ich habe mit deinem Handgelenk auch so ein
Hebel
funktioniert bei dir nicht.
Aber auch noch probiert, geht nicht.
Ja, da muss man erstmal Nerven reintransplantieren, damit du etwas spürst. Ne?
Und dann wird man halt so Sachen, ne? Ich glaube, das ist aber auch mit der Zeit einfach. Ne? So Sachen kommen dann auch einfach durch Gewöhnung.
Ja.
Heißt nicht, dass ihr das auch machen müsst. Ne? Wir sind da vielleicht auch ein bisschen gaga, was das angeht.
Gibt es Bücher oder Ressourcen, die euer Verständnis von Krav Maga vertieft haben?
Ey, ohne Scheiß, eine Ressource, die immer wieder wertvoll ist, sind so Instagram und YouTube. Und zwar weniger, wenn man sagt, so, oh, ich habe da jetzt diese und jene Technik gesehen, sondern einfach so als Denkanstoß. Dass du entweder natürlich auch mal eine Technik siehst, ne? Gerade für Grappling ist zum Beispiel ist Instagram so ein geiles Medium. Ne? Oder auch, was auch zum Beispiel geil ist, ist immer wieder, wenn du mal... ich bin ja zum Beispiel jemand, der sehr gerne mit Drills arbeitet, um Sachen zu vermitteln. Also von wegen, hey, wir machen jetzt eine Sache. All das, was ihr gerade benutzt habt, um diese Sache zu machen, könnt ihr für diese Technik benutzen. Und dann hast du sehr viel schneller Lernerfolge und die Leute können es auch quasi kämpferisch erlernen, ohne dass sie dabei das Problem haben, dass sie sich die ganze Zeit verletzen. Ist also, finde ich, ein super geiles Medium für neue Technik. Und gerade sowas wie Drills, ne, so Ringer-Drills oder so, YouTube gibst du ein, hast du coole Ergebnisse. Einfach nur so als Anregung fürs Training.
Ja.
Da war super geile Sachen. Also meine Lehrerin in der Grundschule, meine Klassenlehrerin hat mir erzählt, dass YouTube, da kann man nichts lernen, absoluter Schwachsinn. Es gibt Leute, die haben eine Karriere über YouTube-Lernvideos gemacht, also allein sich Sachen reinziehen.
Ja.
Grafikdesign, so ein Scheiß.
Ja, das ist ja sowieso auch die Generation meiner Kinder oder jetzt die jetzt geboren werden, das ist natürlich krass, ne? Diese Unmengen an Wissen, was die müssen nur halt jetzt eigentlich in der Schule lernen. Wie sie eine Suchmaschine benutzen, wie sie mit diesem Wissen umgehen, wie sie das filtern und für sich nutzen können, weil die ja quasi kein limitiertes Wissen mehr haben wie wir, ja. Weil guck mal, wenn du Glück hattest, hatte die Oma irgendwann mal sich von irgendeinem Seelenverkäufer am Telefon so eine ganze Brockhaus-Enzyklopädie aufschwatzen lassen im Monatsabo, ja, für 50 Mark oder sowas. Also ich weiß, dass die Firma Brockhaus dahinter steckt, aber da gab es irgendwelche da gab es irgendwelche komischen Vertriebler, die haben da ganz komische Geschichten gemacht.
So Multilevel-Marketing-Scheiße.
Ja, so eine Kacke. Egal, auf jeden Fall. Und dann hatte dann die Oma so ein Brockhaus-Band, so in 30 Ausführungen und dann konntest du dich dann halt, wenn du bei der Oma warst, hast du ja ein Buch genommen, dann konntest du mal so durchblättern und hast dann immer noch nicht alles an Wissen, was es auf dieser Welt gibt. Aber heutzutage, ey, wenn man will...
Ja, vor allem du hast Definitionen, du hast ja noch nicht mal irgendwelche Abläufe mitverstanden. Ja,
es gibt da, wie heißt das nochmal? Simplify Learning oder so? Das ist von irgendwelchen Indern betrieben. Die reden die ganze Zeit natürlich Englisch, aber mit so einem krassen...
Zum dicken Dialekt.
Mit einem richtig dicken Dialekt. Du kannst aber auch einfach hingehen und sagen, bitte übersetz alles ins Deutsche mit deutschem Untertitel. Und dann haben die da 8 Stunden Workshops, Basics in Python. Und dann kannst du in 8 Stunden programmieren lernen.
Es gibt einen sehr coolen australischen YouTuber.
Ja.
Oder neuseeländisch. Ich weiß nicht, entweder australisch oder neuseeländisch.
Sei das Gleiche.
Und der Typ meinte, er ist quasi die ganze Zeit auf der... Ich glaube, es war Harvard, auf der Seite hat er, also du hast ja diese, das gibt es ja bei allen möglichen Unis mittlerweile, diese Online-Portale für Studenten. Und die waren irgendwie öffentlich zugänglich.
Ja, die hatten so ein Mathe-Programm, glaube ich. Irgendwas
Mathe, er hat sich Informatik runtergezogen und hat damit programmieren gelernt. Das ist ein Harvard-Level-Unterricht. So, da bist du so, also heißt das nicht, dass diese Uni besonders geil ist. Normalerweise geht es ja eher um Connections, aber trotzdem, das ist halt eine anerkannte Uni, die dann die Programme einfach online stellt.
Das ist das, was ich meine.
Also, dann hast halt keinen Schein. Ne?
Ja, oder du kannst halt alles, ja, aber ganz ehrlich, dann programmierst du halt eine App und verkaufst du für 1 Milliarde. Dann brauchst du auch keinen Schein mehr. Ne? Dann machst du höchstens noch einen Segel oder einen
Flugschein. Das können wir machen, einfach eine App programmieren und 1 Milliarde verkaufen.
Ja, mach doch, du hast doch noch Zeit.
Ja, ich habe noch Zeit. Also ich hab noch Zeit, aber ich habe keine Zeit. So.
Ja, ja.
Die ist gefüllt, die Zeit.
Ja, mit Chokes und Submissions.
Das nein, auch, aber ist einfach...
Aber jetzt im Ernst, also das ist echt krass mit der Generation und die müssten eigentlich wirklich in der Schule lernen, wie sie mit all diesen Informationen umgehen, wie sie Dinge erkennen, die wichtig sind, die nicht wichtig sind, wie sie sich strukturieren, wie man, die müssten eigentlich mal lernen zu lernen, ne? Aber gut.
Die müssen das durchforsten lernen, glaube ich, ja.
Ja, wieso
durchkämmt die Wüste.
Ja, genau. Nee, aber im Grunde, wieso Leute, die Geschichte studieren oder Bibliothekare, die ja auch so lernen, strukturiert vorzugehen.
Das lernst du immer, wenn du eine Wissenschaft studierst.
Ja, genau, wissenschaftliches Arbeiten, ne?
Ja, da musst du lernen, wie du quasi die Urquelle rausfindest, wenn du ein Thema analysierst.
Ja.
Also wenn du sauber wissenschaftlich arbeitest, also so Leute, die nicht Medizin studiert haben oder so, dann musst du da immer in so eine Richtung gehen, wo du dann halt merkst, okay, ich muss jetzt hier dieses Thema ausarbeiten, werde als erstes darüber geschrieben und dann von da aus musst du dich quasi den, das ist wie ein Linktree, runterarbeiten und dann ist quasi dein Streetcred, ich finde auch gut, dass ich Streetcred in der akademischen Sphäre sage, aber
finde ich toll.
Der Streetcred der akademischen Sphäre, den du hast, beruht darauf, wie oft deine Schrift quer verlinkt ist.
Okay.
Problem ist nur, wenn du Scheiße geschrieben hast und die Leute roasten dich eigentlich die ganze Zeit nur, wird deine Quelle auch oft quer verlinkt. Und da ist das Problem, dass völliger Schwachsinn, teilweise auf demselben Level ist wie Leute, die wirklich gute akademische Arbeit gemacht haben. Und so,
Der SEO in mir sagt, Backlinks sind halt Backlinks. Ne?
Backlink ist Backlink.
Ja, auf jeden Fall.
So ist es.
Ja, also wie gesagt, also irgendwelche Krav-Maga-Bücher, die mich jetzt irgendwie krass vorangebracht waren, kann ich nicht sagen, weil fast alle Krav-Maga-Bücher, die es gibt, sind entweder irgendwie so mit so einem 90er-Jahre-Krav-Maga, ja, und oder dienen einfach nur der Selbstbeweihräucherung, wie geil die jeweilige Person ist, damit sie halt sagen kann, sie hat ein Buch geschrieben. Ne?
Ja, ist halt oft das einfach Marketing-Scheiße,
ja, bin ich ganz ehrlich. So, und ansonsten, es gibt halt jede Menge Bücher und auch grundsätzlich bei Ressourcen, vor allem aus dem amerikanischen Raum, aber da muss ich natürlich sagen, ey, liebe Leute, ich habe hier ganz viele Sachen. Ne? Ich habe hier alleine hier von Miller die ganzen Bücher und all diese ganzen
Man Dinge. Hört wahrscheinlich, dass Dom sich gerade umgedreht hat, um seine Bücher wann zu
betrachten. Ja, ich guck gerade, das ist halt
einfach unglaublich. Muss eigentlich auch mal so Tai Lopez auch mal so Videos machen, so, hey, weißt du, was ich viel lieber habe als meinen brandneuen Lamborghini? Bücher. Und dann soll er hinter dir das Bücherregal wissen.
Und man muss natürlich immer aufpassen, wenn man dann diese Quellen hat, da muss man halt auch wieder so kompetent sein und überlegen, was davon betrifft jetzt eigentlich eher den amerikanischen Markt als die Probleme hier. So, und das ist einfach das Ding. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und der typische Mitteleuropäer ist halt nicht vergleichbar mit dem typischen Amerikaner. Das sind halt einfach andere Kontinente, andere Länder. Und Amerika sind ja quasi gefühlt 51 verschiedene Länder, ja, zum Teil.
Teilweise auch mal in einem Staat, ne? Das ist auch,
krass. In einem Staat gibt es extreme Unterschiede, ja. Da bist du, was weiß ich.
Guck mal Texas an, Austin und der Rest von Texas zum Beispiel. Da denkst du so, was ist da los?
Ja, genau. Der Rest von Texas, da denkst du, wärst du im 18. Jahrhundert hängen geblieben, ja. Und bei Austin, dann hast du eine moderne Stadt. So. Und also lange Rede, kurzer Sinn, da muss man echt aufpassen, diese ganzen Sachen, die man dann da rauszieht, ob man das auch wirklich gebrauchen kann in einem mitteleuropäischen Kontext und ob das dann wieder die Zielgruppe überhaupt betrifft. Ne? So. Und das ist halt auch ganz wichtig bei den ganzen YouTube Ressourcen, weil da gibt es ja zum Beispiel Self-Defense Goat, ja, diesen einen Typen, der auch damals da, ist ja egal, auf jeden Fall, der hat jetzt irgendwie vor ein paar Wochen hatte der irgendwie das Thema, ja, wenn man in sein Haus reingeht und lädt das Auto aus, ja, dass man da Angst haben muss in Amerika, dass dann auf einmal jemand in das Haus reinläuft und überfällt dich. So. Ja, es ist traurig, dass es solche Situationen in Amerika gibt, aber in Deutschland, also ganz ehrlich, ich bin in einem Einfamilienhaus groß geworden, ja, hab in einem Einfamilienhaus nachher noch gewohnt, bis ich Anfang 20 war, ja, in verschiedenen, vor allem auch in so ländlichen Regionen, ja, und auch in städtischen Regionen. Ich brauchte nie Angst zu haben, wenn ich irgendwie meinen Eltern geholfen habe, das Auto auszuräumen, dass da jetzt gleich irgendjemand eine Home Invasion durchführt, ja. So, und dann habe ich dem Typen auch drunter geschrieben, meinst so, ja, ach, bin ich froh, dass ich in Deutschland lebe und mich mit solchen Sachen nicht auseinandersetzen muss. Ja, und dann schreibt dann dieser dämische Scharlatan, ne, anders kann ich diesen Self-Defense-Go-Typen jetzt gar nicht anders mehr bezeichnen. Ja, nee, das kann ja überall auf der Welt passieren. Ja, und dann habe ich dem erstmal.
Ist das ein Amerikaner?
Ja, ist ein Amerikaner. Ja, dann habe ich dem erstmal schön eingegeigt und meinte so, pass mal auf, wenn ich für Deutschland rede, ja, erzähl du mir nicht, was mir in Deutschland passieren kann.
Hey, aber es ist eine amerikanische Pastime, Leuten über ihre Kultur zu erzählen. Das habe ich so oft mit Amerikanern gehabt, ja. Dass ich irgendwo auf der Welt unterwegs war. Ich habe einen Ami getroffen, die hörst du ja auch schon aus einem Kilometer Entfernung. Dann redest du ein bisschen mit denen und dann kommen so Sachen dabei rum wie, ich weiß gar nicht, wo ich da hatte ich so eine Dame, die hatte mir dann irgendwas erzählt, meinte so irgendwas über Deutschland, ne? Und dann meinte ich so, nee, das ist eigentlich gar kein Thema so in Deutschland. Und die so, doch, ist es. Ich so, ich wohne ja nur da. Ja, aber dann weißt du es einfach noch nicht. Okay. Yeah. Oder auch geil war, ich war mal auf einem YG-Konzert. Kennst du den? Ist auch ein amerikanischer, so ein Gangster-Rapper.
Ah, okay.
So. Und der Punkt ist halt, du hattest irgendwie da auch so ein paar Leute, die irgendwie mit dem mitgetourt sind. Da waren zwei Jungs aus San Bernardino da. Also auch, ich glaube, es ist auch Kalifornien, aber südlich. Und dann haben wir irgendwie mit denen so ein bisschen gequatscht und hatten die so ein bisschen gefragt, so, oh, krass, ihr reist dem jetzt echt irgendwie hinterher. So, ja, wir haben voll Bock drauf, wir haben jetzt gerade irgendwie unseren Auslandsaufenthalt hier. Und dann irgendwie im Rahmen des Gespräches meinten die dann so, ja, es gibt in Deutschland ja auch keine Gangs. Und so, das ist interessant, dass ihr das denkt, aber tatsächlich, ich hab dir wirklich auch, ich war ne, ganz lieb, irgendwie so, ey, es gibt in Deutschland tatsächlich auch Gangs, ne, so, kennt ihr vielleicht nicht, aber so, gibt's ja auch. Nee, gibt's nicht. So, doch. Nee, in San Bernardino, da gibt's Gangs, aber bei euch gibt's keine Gangs. So, okay, dann leb halt weiter ignorant, so, Digga, dann lern halt nichts, so, ist okay. Ja,
wir nennen das hier Clans, aber ist okay.
Ja, wir haben sogar einen eigenen Begriff dafür, Alter, ist so. Yeah. Aber gut, viel Spaß damit.
Boah, stell mal vor, unsere Clans, die wir hier in Deutschland haben, wenn die in Amerika wären und hätten den Zugriff da auf die Waffen und könnten da so den Doll machen wie da ihre Gangs. Was meinst du, dass die Gangs da einen Spaß hätten mit den Jungs?
Das ist, es gibt eine total interessante, gibt's auch ein, zwei coole Filme drüber, also zumindest gut gemachte Filme, über die Cray Brothers in London.
Mhm.
Das ist damals Bruderpaar gewesen, sind, glaube ich, sogar Zwillinge gewesen. Und die haben halt damals in London komplett irgendwie alles untergeworfen. Das war so das kriminelle Syndikat in Großbritannien zu der Zeit. Und es gibt keine, oder es gibt nicht in dem Sinne wie in anderen europäischen Ländern in Großbritannien eine italienische organisierte Kriminalität. Und der einzige Grund ist, dass die sich versucht haben, mit denen anzulegen und das nicht gut ausgegangen ist und die seitdem Angst hatten, sich da irgendwie mit einzuschalten. Da merkst du, zwei Typen. Die haben sich da irgendein Ding aufgehört, die waren so, die Italiener hatten Angst davor. Okay. Also die, da merkst du so, ey, es kommt mal drauf an, aber es gibt immer so ein paar Leute, die sind abgefuckter als der Rest und die meinen das sehr ernst und dann musst du mal gucken. Was mich mal wundert, ist auch in Skandinavien gibt es auch im Moment irgendwie total Rambazammer. Da ist auch irgendwie.
Ja, die haben auch, die sollen große Probleme haben mit Personen, die so einen Migrationshintergrund haben aus dem arabischen Raum.
Okay.
Dieses jahrelange wir schaffen die Integration scheint da gerade ein bisschen zu bröckeln. Die haben da teilweise auch unglücklicherweise schon so Ghetto-ähnliche Zustände.
Ah, so Pseudo-Integration.
Ja, so Pseudo-Integration, genau. Ja. So Pseudo-Ghettos. Ich meine, Gott, Ghetto, ich weiß, was ich meine. Ne? Jetzt in keinster Weise irgendwie im Vergleich zu dem.
Ja, aber man sagt das ja, Konzentration, ne? Von Leuten in gewissen Regionen, die
richtig,
gewisse...
Ja.
Und Status
und Dänemark hat ja jetzt auch angefangen, die aufzulösen und versucht da jetzt, hat er jetzt so Wohnungsbauprogramme geschaffen, dass die Leute einfach viel mehr auch Anschluss hoffentlich finden an den, Durchschnitt. Das, ne?
Keine Ahnung, Scheiß, wenn du für 15 Jahre jemanden verarscht und auf einmal sagst, hey, hast du eine Bude, viel Spaß damit, dann bist du, ja gut.
Ja, ja, also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Zumindest, also ich bin da jetzt auch nicht so tief drin. Ich habe da so eine Arte-Doku letztens kurz angesehen. Kann ich übrigens nur empfehlen. Arte ja, machen mega...
Arte macht mega geil Scheiß, ja.
Die machen super Sachen. Also ich glaube, mindestens einmal am Tag, wenn ich abends so im Bett liege, so die letzte halbe Stunde, gucke ich mal so ein bisschen YouTube. Meistens hänge ich auf Arte, ne? Ja, und die hatten das halt berichtet, dass halt dieses, dass die Integration diese angebliche auch in Schweden und so, die ja so toll gelaufen sind,
die so hochgehypt wurde,
die so krass gehypt worden ist, dass das eigentlich alles nur ein riesengroßer Fake war.
Das war echt nur ein Scam irgendwie.
Ja, absolut. Und die haben jetzt richtig Spaß mit entsprechenden Banden. Entschuldigung, Clans. Ja. Okay. Ja, dann. Achso, haben wir geklärt. Naja. Wie haltet ihr euch körperlich und geistig fit? Ja, keine Ahnung, also wir zu dir trainieren beide füreinander.
Unglaublich geisteskrankes Training in meinem Fall.
Ja, aber geistig, viel zu viel. Ich weiß jetzt, also körperlich, okay, da reden wir ja auch öfters drüber, was wir so treiben. Aber geistig fit, wie hält man sich geistig fit, erzähl mal.
Also, was ich halt mache ist, also für mich ist halt wichtig, ein gewisser Schlafrhythmus ist ein super wichtiges Thema. Wenn ich den nicht habe, habe ich ein Problem.
Ja, das stimmt.
Dann zweitens, du musst konstant lernen, finde ich. Das ist auch super wichtig. Und drittens, dir muss super regelmäßig gezeigt werden, was du eigentlich für ein Wurm bist. Das hört sich jetzt viel gemeiner an, als ich es meine, aber wenn du immer wieder wenn du dich mit Leuten zusammensetzt, die dir zeigen, so, hör mal, du hast keine Ahnung, ne, so, du bist noch am Anfang. Du brauchst immer wieder neue Leute, die dir zeigen, dass du am Anfang bist.
Ja.
Und das ist halt super wichtig, damit du da irgendwie so ein bisschen die Perspektive behältst, ne, auch den Biss behältst. Und wenn du da weiter dran hängen bleibst, dann hilft das, finde ich, extrem. Also, je schwerer das ist, was du da machst, solange es sinnstiftend ist. Ne? Also jetzt irgendeinen Quatsch zu machen, weil er schwer ist, bringt dir jetzt vielleicht auch nicht so viel. Aber wenn du etwas sehr Schweres machst und daran Spaß findest, dann überträgt es auf sehr viele andere Bereiche des Lebens. Also so ein Körper, genau wie auch ein Verstand, ist halt nur so eine Sache, du kannst durch Forderung auch nur mehr ausbauen. Und das gilt eigentlich für beides gleichzeitig. Ne? Also wenn es irgendwas gibt, wo man sagt, hey, da fehlt vielleicht noch die Kapazität zu, da muss man einfach andere Sachen machen, die schwer genug sind, dass man sich das irgendwann zutraut. Und ja, also ich habe früher auch nicht so richtig verstanden, wofür Wettkämpfe eigentlich sein sollen, weil ich mir dachte, so wofür messen. Mittlerweile verstehe ich mehr, es geht einfach weniger darum, sich mit anderen Personen zu messen, sondern mehr darum, dass du auf etwas hinarbeitest, um ein Zwischenziel zu haben. Mhm. So, und da merkst du einfach, es geht einfach nur um Sinnspendung fürs Training. Und auf einmal hast du dann einen ganz anderen Bezug zu der ganzen Sache. So, und körperlich, also ich glaube, ich mache sogar schon viel zu viel mittlerweile, aber ja, halt einfach sehr rigoroses Training.
Ja. Ja, ich habe jetzt einfach mal gegoogelt, ne? Ich wollte jetzt einfach mal wissen, was sagt man denn eigentlich so, um sich geistig fit zu halten? Hab ich hier 9 Punkte. Einmal geistige herausfordernde Aktivitäten, Kreuzworträtsel, Sudoku, Schach, regelmäßige körperliche Betätigung,
haben wir auch,
gesunde Ernährung, ausgewogene Ernährung, die reich an Omega-3-Fettsäuren ist. Okay, das hatte meine Pizza heute nicht. Antioxidantien, ja, ich esse auch gerne, ich trinke jeden Tag mein Matcha-Haferlatte.
Wow.
Ja, finde ich gut. Lebensmittel wie Fisch, Nüsse, Beeren, grünes Blattgemüse gelten als besonders förderlich. Oh ja, ich liebe Mangold.
Kennst du Mangold?
Ich kenne Mangold,
aber das Ding ist, ich habe es immer nur verarbeitet gegessen. Ich habe keine Ahnung, wie Mangold eigentlich aussieht, wenn es nicht verkocht ist.
Das hat einen roten Stiel und hat schöne große grüne Blätter, richtig große.
Ich kenne nur die, weil es hat so ein bisschen was von Spinat, wenn es verarbeitet ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Mangold ist geil. Genügend Schlaf, hast du auch erwähnt.
Mhm.
Stressreduktion, chronischer Stress kann Gehirnfunktion beeinträchtigen.
Das ist ein Thema. Stress ist mega wichtig.
Techniken zur Stressbewältigung wie Meditation, Yoga oder tiefes Atmen können helfen, den Geist klar und fokussiert zu halten. Boom, Baby.
Guck mal, hab ich auch schon im Training angesprochen. Ne?
Super, Atmung. Soziale Interaktion.
Ah.
Boah, lebenslanges Lernen. Sich kontinuierlich neues Wissen anzueignen.
Haben auch gesagt,
digitaler Detox, vom Bildschirm weniger. Oh Gott, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden.
Also beide ernsthaft.
Was? Ja, und kreative Sachen, also wie Malen, Musik, kreative Hobbys, Tanzen.
Mal, ich merke gerade, ich tue ja anscheinend total viel für meine
Alter, ja, ich hab jetzt extra mal gegoogelt, weil ich gedacht habe, ich hau jetzt nicht einfach irgendwas raus, weil ich mir nicht wirklich sicher, was meint denn jetzt die Person mit geistiger, ne? Aber ich tue unglaublich viel für meine geistige.
Du isst genug Mangold.
Boah, ich liebe Mangold, aber ich habe jetzt richtig Bock auf Mangold und dann schön mit Knoblauch. Ja, auf jeden Fall. Mangold ist großartig. Ja, okay. Dann hatten wir noch die Frage, ach ja, ja gut, da haben wir eine extra Folge zugemacht. Also da würden wir auch zu verlinken, ne? Was würde dir jemand raten, der mit Krav Maga beginnen möchte? Ja, das ist ein Thema, da haben wir eine Stunde, anderthalb zu gequatscht.
Machen.
Ja, erstmal machen, überhaupt anfangen, ne? Und gucken, ob einen die Personen und die Menschen, die da trainieren, sympathisch sind. Weil ganz ehrlich, wenn die Person, die euch das beibringt, euch nicht sympathisch ist und das, die Personen, die da sind, mit denen du dann trainieren sollst, die nicht sympathisch sind, bist du nicht dazu in der Lage zu lernen.
Und guckt euch an, ob der Laden Quatsch ist. Das ist auch ein Thema. Ne?
Wie kriegt man das denn jetzt wieder raus?
Nö, einfach.
Dass einfach, der Quatsch ist.
Ja, also.
Schreibt uns an. Ist das Quatsch? Kann ich da hingehen?
Ja, so. Also, ich meine, wir haben auch Folgen drüber gemacht, so zu checken, wie ist das Training? Wie sind die Trainer drauf? Ne? Wie läuft das da alles? Wenn ihr merkt, irgendwie auch das Bauchgefühl stimmt nicht so richtig, ne? Mhm. Gar kein Thema. Wenn ihr merkt, das ist auch noch eine Sache, die mir wichtig ist. Wenn ihr merkt, ihr müsst um die Trainer so auf Zehenspitzen drumherum laufen, auch immer ein schlechtes Zeichen in meinen Augen.
Ja, ja.
Das sind so Sachen, wo ich sage, dann vielleicht lieber nicht.
Die nächste Frage ist auch so ein Ding, den wir auch geklärt haben. Leute, ich glaube, aber ich mache euch jetzt gar keinen Vorwurf. Ich muss ganz klar sagen, für mich ist das so ein Zeichen. Ich muss mal gucken, wie ich diese 100 Folgen am besten so irgendwie aufgearbeitet bekomme für die Homepage, dass ihr die Themen leichter themenbezogen wiederfindet. Ja, die nächste Frage ist nämlich, wie fördert ihr ein positives Lernumfeld? So, da haben wir auch über eine Stunde zu was gesagt und ja, ich würde mich jetzt ungerne wiederholen. Natürlich wiederhole ich mich gerne und ich liebe ja meine Worte und ich kann mir ja stundenlang selber zuhören, aber ich würde sagen, das ist auch so ein umfassendes Thema, da würden Jan und ich auch einfach mal
auf vergangene Folgen verweisen.
Genau, richtig, vollkommen klar. So, das andere Ding ist genau auch so ein Ding. Ah ja, das ist auch so ein Ding. Welche Trends im Bereich Selbstverteidigung beobachtet ihr? Ja, ich persönlich, die Sache ist so, wir beobachten, also ich beobachte zwei Trends. Es teilt sich wieder auf, wie früher in der Religion. Es gibt einmal die...
Jetzt bin ich gespannt.
Die das Althergebrachte fördern wollen, um sich daran festzuhalten, um eine persönliche, konstante Größe zu haben und Angst vor Neuem. Und es gibt die Leute, die sagen, es gibt Neues. So, genau wie in der Religion auch, wie es dann auch Abspaltungen gab, damals im Christentum oder sonst irgendwie und immer wieder Abspaltungen gibt. So, manchmal haben die Abspaltungen wirklich was mit Fortschritt zu tun, andere Abspaltungen haben einfach was mit Egomanie zu tun. Das ist natürlich auch dann wieder schwer zu differenzieren, aber ich sage ganz klar, Leute, wenn ihr müsst das Thema MMA, das Thema BJJ in eurem Selbstverteidigungstraining mit aufnehmen. Das heißt nicht, wenn ihr jetzt zum MMA geht, dass ihr dann euch super selbstverteidigen könnt. Da fehlen euch einfach auch zu viele Dinge. Ah, und auch wenn ihr jetzt zu einem Submission BJJ Wrestling geht, ja, dann werdet ihr richtig krass fit und ihr bekommt ein gutes Verständnis so für den Bodenkampf. Die können
ganz toll Gürtel zu machen.
Aber nichtsdestotrotz, manche machen ja auch No-Gido-Jack. Aber der Punkt ist einfach der...
Die haben
ja
auch Gürtel. Ja. Also am Anfang der Stunde zumindest.
Ja. Die haben alle einen Gürtel, wenn sie nackt ringen. Aber
da muss ich dir gleich was... Ich zeig dir gleich was Witziges.
Oh nein. Okay, so, aber lange Rede, kurzer Sinn. Der Punkt ist einfach der... ihr kommt an diesen Themen einfach nicht mehr vorbei. Ja, und ich habe jetzt letztens, war ein bekannter YouTuber aus Deutschland, da schrieb jemand drunter, hey, ich finde ja cool, bist total der sympathische Kerl und du erklärst das so gut, aber ich würde ja gerne mal von dir so einen MMA-Sparringskampf sehen, ne? Weil ich würde mal gerne wissen, wie du dich wirklich bewegst, weil das, was du hier manchmal so zeigst, ne, ich weiß es nicht und bla, ne. So, und dann kam dann direkt wieder so diese übliche Leier halt zurück, ja, das wird ja gar nichts machen, so ein MMA-Sparringskampf, das wird ja gar nichts über seine kämpferischen Skills sagen, weil Selbstverteidigung ist ja nicht MMA und dann wieder dieser übliche Kram und ja. Sie trainieren halt immer viel Kratzen und Augen ausstechen und in die Eier treten und dann sind wir wieder bei diesem üblichen Thema, was wir auch schon 100.000 Mal hatten.
Ja, aber das ist ein Unterschied. Kämpfen die dann oder machen die Selbstverteidigung?
Ja, die Frage ist ja,
weil bei, wenn du
wie
Glück hast,
denn in der Selbstverteidigung so trainieren, dass es richtig hart bei den Leuten drin ist?
Nee, das ist gar nicht der Punkt, den ich meine, sondern was ich halt immer meine ist, und ich glaube, das habe ich irgendwann mal angesprochen, ist der Gedanke, wenn ich jemanden habe, der mich auf offener Straße anpöbelt, ich weiß jetzt irgendwie, ich komme nicht drum herum, mich mit dem zu pflastern und ich pflaster mich mit dem, dann ist das Kämpfen.
Ja.
Wenn ich von jemandem eingeengt werde, der glaubt, dass ich überhaupt gar keine Schnitte habe, überhaupt irgendwas entgegenzusetzen, dann komme ich vielleicht mit so ganz lockerer Selbstverteidigung durch. Weißt du, so von wegen so, jeder Widerstand ist guter Widerstand mäßig.
Mhm.
So, wenn halt sagst du, ja, komm mal, dann mach ich das, dann mach ich das, und super technisch und bla bla bla, und das drillst du dann die ganze Zeit, und dann kannst du irgendeine Quatschtechnik machen, wenn dich jemand aus 35 Grad auf der rechten Seite irgendwie gegen die Wand wirkt oder so. Ich meine, also, ne, vielleicht gibt das ja, vielleicht hat das ja hier und da, ne, so seine Daseinsberechtigung irgendwo. Man kann es halt besser machen, bin ich ganz ehrlich, weil wenn man kämpfen kann, kann man sich auch verteidigen. Aber nicht jeder, der sich verteidigen kann, kann jetzt wirklich kämpfen. Das ist nochmal ein Unterschied. Und es kommt darauf an, so, wo ist das Limit der Leute, mit denen ihr euch irgendwie auseinandersetzen könnt. Weil es wird immer ein Limit geben. Es gibt auch für Dom und mich absolut ein Limit. Es gibt auch für Mike ein Limit. Es gibt für alle, die hier irgendwie rumhängen, ein Limit. Die Frage ist halt, wie weit will ich dieses Limit aufschieben? So, mit wem bin ich jetzt noch in der Lage zu mich irgendwie, was heißt zu messen? Das hört sich immer irgendwie so an, als ob ich irgendwie Wettkampf mache, aber wem kann ich noch was entgegensetzen und ab wo kann ich es nicht mehr? So, und bei den ganzen Selbstverteidigungsvögeln hört das halt sehr, 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 sehr schnell auf. So, und das ist halt die Sache, wo ich sage, hey, vielleicht klappt das ja genau für die drei Anwender, die sie da irgendwie am Ende abgreifen, aber ne, es ist halt so eine Sache, deswegen, die können dann auch kein MMA-Sparring, weil die halt nicht kämpfen können, sondern die können sich verteidigen, das ist anderes.
Aber ja, und ob so das Verteidigen dann halt immer hilft, ne?
Ja, ich fände es halt besser, wenn man kämpfen kann und dann halt das Ganze so macht, dass die Leute da irgendwas mit anfangen können, die halt nicht jetzt unbedingt 20 Jahre lang irgendwie MMA gemacht haben. Aber das ist halt eine Sache, ja, das ist halt jetzt hier so ein bisschen, es kommt dann immer ein bisschen darauf an, wer unterrichtet das, was will die Person für euch, ne?
Ja, und das ist halt auch das Ding, jetzt mal losgelöst von diesem YouTuber, die meisten haben halt auch einfach Angst davor. Guck mal, es haben so viele Leute einfach nur so 0815 Kraft-Mager-Ausbildung gemacht, in 2 Tagen zum Basic-Instructor. Wenn jetzt auf einmal dieses MMA-Ding oder dieses richtig Ahnung haben von Kampfsport.
Da musst du ja wissen, was du tust.
Da musst du ja wissen, was du tust, und dann hilft ja auch deine 2-Tages-Ausbildung für 700 Euro nicht. Dann kannst du ja noch so toll einreden, du kannst kämpfen, ja.
Ich bin ein Tiger in der Savanne.
Genau.
Obwohl, warte mal, Tiger leben nicht. Ja, eben, guck.
Ja,
guck. Du bist ganz ungewöhnlich in der Savanne.
Genau, du wirst auf jeden Fall sterben in der Savanne, weil mit den Streifen wirst du auffallen, ja. Aber der Punkt ist doch wirklich der, Leute. Ja, die haben letztendlich diese Angst dann davor, oh mein Gott, jetzt muss ich ja wirklich mich mit Kampfsport auseinandersetzen, oh mein Gott, jetzt muss ich wirklich MMA lernen, oh Gott, jetzt muss ich. Und dann auf einmal so, oh fuck, ja, jetzt, ich muss den Leuten weiter erzählen, Finger ins Auge stechen und einfach nur auf Surprise Aggression Speed setzen, das reicht, ja.
Mhm.
Und das ist halt einfach gefährlich, weil wenn du nicht dazu in der Lage bist, den Leuten auch einen Plan B beizubringen, haben sie auch ein Problem bei Plan A. Ja. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit irgendeinem Chaka-Gelaber, nur wenn du einen Plan A hast, konzentrierst dich auch da drauf, weil wenn du einen Plan B hast, dann gehst du ja schon davon aus, dass Plan A scheitert. Weißt du, so eine Motivationsgelaber-Scheiße. Ja. Bitte nicht.
Ja.
Ja? So, also Leute, ne, ja. Deshalb, wie gesagt, der Trend in meinen Augen, es gibt manche, die haben allerdings, wie gesagt, die halten sich die Augen extra zu. Es gibt sogar Krav Maga-Instruktoren in Deutschland, die stechen sich selber die Augen aus, damit sie es bloß nicht sehen müssen, wie sich gerade gewisse Dinge entwickeln.
Das machen sie metaphorisch?
Metaphorisch natürlich, weil sie einfach Angst davor haben, oh mein Gott, jetzt kommt der nächste große Schritt und jetzt muss ich mich wirklich weiterentwickeln.
Also falls eigentlich so der Trend geht zur Insignifikanz, das ist einfach irgendwann...
Yeah.
Genau. Das ist echt ein Thema. Das haben wir auch irgendwie hier und da gemerkt, wo auch in den Staaten ist das auch Krav Maga ist da auch mittlerweile gar nicht mehr so angesagt. Das ist ein Thema, das geht ja immer weiter so ein bisschen weg. Und da muss man halt wirklich auch up to date bleiben und dann auch wirklich anbieten, was denn jetzt immer noch relevant ist, wonach gefragt wird. Und die Frage ist halt, das hört sich jetzt mega gemein an. Ich werde es auch genauso formulieren, wie ich es meine. Aber in diesem Bereich ist halt immer die Frage, diese ganzen Quacksalber, die müssen dann ja wieder irgendwo eine Daseinsberechtigung für ihren Quatsch schaffen. Das heißt, normalerweise finden die irgendwie ein neues Konzept, wo sie den Kram dran knallen können. Das ist auch Krav Maga, die Leute, die da aufgesprungen sind, die kamen ja auch woanders her.
Meistens vom viele vom Wing Chun.
Und ich frage mich halt, viele, was das nächste Ding sein wird, wo die alle aufspringen.
Ja, ja.
Ich bin gespannt. Da wird es wieder irgendeinen Quatsch geben, der kommt.
Ja, ja. Es muss aber einen anderen Namen haben. Also es muss irgendwie einen anderen Namen haben, weil Wing Chun, Krav Maga, wenn man es jetzt nur MMA nennt...
Vielleicht hijacken die jetzt alle das Combatives Movement oder so. Vielleicht kommt sowas irgendwie als nächstes.
Das ist so dieses, ja, weil ganz ehrlich, Combatives Entwicklung in Amerika geht jetzt auch komplett in Richtung BJJ, ne? Gibt's ja auch krasse Seiten, ja, so hier BJJ for Corps und
ja, genau,
diese EFC ganzen Sachen
und sowas.
Genau,
die machen auch coolen Scheiß, die Jungs.
Ja, ja, ja. Und die nennen das, lassen das so unter dem Namen Combatives laufen. Vielleicht wird jetzt demnächst Combatives die nächste Sau, die es durchs
aufgetrieben wird. Wir sind gespannt.
Auf jeden Fall.
Nächste Woche bei Nein, okay, gut.
Alles klar. Ja, ich würde sagen, das war es wieder. Hast du heute auf dem Herzen? Ja, hast du, aber du hast nichts mehr loszuwerden.
Ja, ich schau eine Weste an, alles gut.
Er hat sein Herz verdeckt, ja. Ihr Lieben da draußen, ich würde sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und
bis zum nächsten Mal.